mit Judith Heidkamp. Frauen zwischen Kindergeburtstag und Racheplan und nicht nur Plan stehen im Mittelpunkt von Mareike Fallwickels Roman Die Wut, die bleibt. Und die Frage, wieso diese ganze Care-Arbeit immer noch selbstverständlich einem von zwei bis x Geschlechtern zugeordnet wird. Gleich ein Gespräch mit der österreichischen Autorin.
Als wir wirklich so im tiefsten Lockdown waren und ich fast jeden Tag Nachrichten bekommen habe von anderen Frauen, von Freundinnen, die Mütter sind, die geschrieben haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Dieser hypothetische Satz, der hat mich plötzlich komplett elektrisiert und ich dachte, Moment, was ist, wenn einer das wirklich macht?
Dann stellen wir den Bücherbestseller Papyrus der Spanierin Irene Vallejo vor und die große Arno-Schmidt-Biografie von Sven Hanuschek. Lauren Eulers Roman Fake Accounts berichtet von digital-analog gespaltenen Influencer-Persönlichkeiten und Omar Youssef Sulemans Buch Der letzte Syrer blickt auf die hoffnungsvolle Zeit zurück, in der es noch keinen Syrienkrieg gab, aber einen syrischen Revolutionsfrühling. Unser Hörbuchtipp ist Joseph Conrads Lord Jim, von Christian Brückner gelesen, und das Rätseltaxi ist bestellt. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, I know they were jumping, and the cotton is so high. Your dad is rich, and your mama is good looking. So hush, little baby, don't you cry. No need of crying. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Gershwins Summertime, jeden Sommer neu und hier ganz minimalistisch gesungen von Aaron Neville von den Neville Brothers. Summertime, im Büchermagazin natürlich Zeit mit Büchern. Und hier, wie schön, wieder mal die Geschichte, von der so viele träumen, die mit Engagement und Herzblut tolle Bücher schreiben und die manchmal wirklich passiert. Ende 2019 erschien in Spanien ein Buch, das keiner für wahnsinnig erfolgsträchtig hielt. Es ging um Bücher, Schreiben und Aufschreiben von damals bis heute. Naja, Kulturgeschichtliches für Spezialinteressierte, dachte man vielleicht beim Verlag. Und dann kam die Pandemie und mit ihr viel neues Bewusstsein für die Bedeutung von Literatur. Besonders über die sozialen Medien wurden immer mehr Menschen auf Papyrus von Irene Vallejo aufmerksam. Mittlerweile ist das Buch ein internationaler Bestseller und wird von seinem Einfluss her mit Sophies Welt von Jostein Garder verglichen. Und Irene Vallejo wurde eingeladen, im Oktober die Eröffnungsrede auf der Frankfurter Buchmesse zu halten. Was ist das für ein Buch der Bücher? Hören wir jetzt von Constanze Alvarez.
Über die Erfindung des Buches in der Antike ist schon viel geschrieben worden. Papyrus reiht sich nicht ein in den akademischen Ton dieser Werke, sondern rüttelt den Leser erst einmal wach mit dieser Einstiegsszene.
Seltsame Gruppen berittener Männer durchstreifen die Straßen Griechenlands. Die Bauern beobachten sie misstrauisch von den Feldern aus oder von den Hüttentüren. Aus Erfahrung wissen sie, dass nur gefährliche Leute reisen, Soldaten, Söldner, Sklavenhändler. Sie runzeln die Stirn und knurren, bis die Männer wieder am Horizont versinken. Sie mögen keine bewaffneten Fremden.
Der Essay von Irene Vallejo klingt zumindest streckenweise wie ein Abenteuerroman. Für die 43-jährige Philologin aus Zaragoza war das eine bewusste Entscheidung. 10 Jahre lang hatte sie über die Geschichte des Buches und des Lesens geforscht, an der Uni unterrichtet, zwischendurch einige Romane und Kinderbücher veröffentlicht, bis sie das Verlangen verspürte, beides zu vereinen, ihr Wissen über Geschichte und ihre überbordende Lust am Erzählen.
Ich habe dieses Buch in einer sehr schwierigen Phase meines Lebens geschrieben. Mein Sohn war gerade geboren und war schwer krank. Sein erstes Lebensjahr verbrachte er in der Klinik. In dieser Zeit war es für mich wie eine Therapie, dieses Buch zu schreiben. Ich habe ohne Erwartungen geschrieben. Ich wusste nicht, ob es jemals erscheinen würde oder ob ich in der Lage sein würde, es fertig zu schreiben. Es ging nur darum, mich für einige Stunden wiederzufinden, mich dem zu widmen, was ich am meisten liebe, dem Schreiben und der Literatur, und für einen Moment meine Angst, das Krankenhaus und die Krankheit zu vergessen.
Heute gilt Papyrus als eine der international erfolgreichsten Veröffentlichungen in spanischer Sprache. Auf der Iberischen Halbinsel wurde das Buch in den letzten 2 Jahren über 400.000 Mal verkauft. Gerade wird es in 30 Sprachen übersetzt. Das hat bestimmt auch mit der frischen, freien Art zu tun, mit der Irene Vallejo Fakten, Fantasien und Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben verknüpft. Dort, wo sie den sicheren Boden der Tatsachen verlässt, weist sie den Leser darauf hin.
Obwohl nichts dergleichen überliefert ist, erlaube ich mir den kühnen Gedanken, dass die Idee einer Weltbibliothek in Alexanders Kopf entstand.
Irene Vallejos Liebe zur Sprache, zur Poesie, ist auf jeder Seite von Papyrus zu spüren. Ganz gleich, auf welcher Seite man das Buch aufschlägt, begegnen einem kluge Gedanken. Zu Sappho und der Rolle der Frauen in der antiken Literatur oder zu unserer Obsession für Listen, To-Do-Listen, Bestsellerlisten, bestgekleidete Menschenlisten. Ursprünglich, erklärt Irene Vallejo, gehört die Liste zur frühesten Form der Literatur. Wurde die Schrift doch zuerst erfunden, um Getreidesäcke zu zählen und Inventur zu machen. Wir begegnen Übersetzern, Bibliothekarinnen, Kopisten, Menschen, die verbotene Bücher auswendig gelernt haben, um ihren Inhalt vor der Zerstörung zu bewahren. Wir erfahren, dass die Reiter, von denen anfangs die Rede war, keine Söldner waren, sondern Gesandte des Ptolemaios, des Königs von Ägypten. Sie haben den Auftrag, jedes Buch, das auf griechischem Boden zu finden ist, zu kaufen oder zu konfiszieren und nach Alexandria zu bringen. Dort träumt der Pharao davon, alle Bücher der Welt in einer großen Bibliothek zu vereinen, der ersten Bibliothek überhaupt.
Mich haben schon immer die ersten Male interessiert, denn wenn etwas zum ersten Mal passiert, entsteht so etwas wie eine Gussform. Und diese Gussform ist entscheidend für die spätere Entwicklung der Dinge. Diese Ursprünge haben mich interessiert.
Die Verbindungen zwischen Klassik und Moderne aufspüren, das ist Vallejos große Leidenschaft. So identifiziert die Schriftstellerin die Ursprünge der Globalisierung im Hellenismus. Und Alexandria, die Hauptstadt Ägyptens um 300 vor Christus, zeichnet sie als Vorläuferin der modernen, multikulturellen Stadt mit dem entsprechenden Lebensgefühl.
Die Veränderungen sorgten für Anspannung. Viele Griechen, deren Familien über Jahrhunderte in von den Bürgern selbst verwalteten Kleinstädten gelebt hatten, sahen sich plötzlich in Großreiche eingegliedert. Ein Gefühl von Entwurzelung griff um sich. Der Eindruck, am falschen Ort zu sein, verloren in einer allzu großen Welt, regiert von fernen, unzugänglichen Mächten.
Im Kern des Essays steckt die Erkenntnis, dass der Mensch das Buch braucht und weiterhin brauchen wird, um den Sinn im Leben zu finden, der Vergänglichkeit etwas entgegenzuhalten, um Wissen weiterzugeben, um Halt zu finden im Chaos, um sich zu befreien. Als Kind sei sie in der Schule gemobbt worden, erzählt Irene Vallejo. In jener Zeit waren Bücher für sie wie ein Refugium. Nicht im Sinne einer Flucht vor der Realität, sondern ganz im Gegenteil.
Für mich waren Bücher damals wie ein Kompass. Dank der Bücher habe ich entdeckt, dass die Welt größer war als der Pausenhof, auf dem ich beleidigt und angegriffen wurde. Dass es Menschen gab, ähnlich sensibel wie ich, mit einem ähnlichen Blick auf die Welt, das hat mir in dieser harten Zeit Hoffnung gegeben.
y me trajeron esperanza en un momento tan duro, ¿no?
Constanze Alvarez über Irene Vallejos Buch Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern. Übersetzung Maria Meindl und Luis Rubi, 28 Euro bei Diogenes. Und nach diesem geradezu zwingenden Einstieg in ein Büchermagazin jetzt mehr von den einzelnen Büchern mit ihren vielen verschiedenen einzelnen Geschichten der Welt. Hier zum Beispiel eins, das seine Leser und Leserinnen sofort in Schockstarre versetzt. Jedenfalls ging das allen so, mit denen ich über das Buch gesprochen habe. Es beginnt mit einem völlig durchschnittlichen Familienabendessen in der Pandemie. Drei Kinder, Stress, Überforderung, Alltag. Papa sagt, dass Salz fehlt und meint, Mama soll bitte eben aufstehen und das Salz holen. Und sie steht auch auf und geht auf den Balkon und springt. Das ist der Anfang von Mareike Fallwickels Roman »Die Wut, die bleibt«.
Es ist nie still, nicht einmal zum Luftholen. Helene schaut auf ihren Teller, die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen. Sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben. Wie soll da noch mehr hineinpassen? Immer mehr und mehr und mehr. Und außerdem das Salz. Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen, sie hat doch gekocht. Weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit drei Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür, öffnet sie, schaut nicht zurück, macht noch zwei weitere Schritte und dann diesen einen.
Mareike Fallwickel ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Hallo, danke schön.
Wie kommt man auf so einen Anfang?
Tatsächlich aufgrund von nicht unbedingt realen Ereignissen, Gott sei Dank. Aber aufgrund von dieser ganzen Situation, in der wir uns befunden haben vor knapp einem Jahr noch, Februar 2021, als wir wirklich so im tiefsten Lockdown waren und ich fast jeden Tag Nachrichten bekommen habe von anderen Frauen, von Freundinnen, die Mütter sind, die geschrieben haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und dieser hypothetische Satz, den wir oft äußern, um einfach nur Verzweiflung auszudrücken, den wir so nicht wörtlich ernst meinen, der hat mich plötzlich komplett elektrisiert und ich dachte, Moment, was ist, wenn einer das wirklich macht? Was ist, wenn ich an diesem krassestmöglichen Punkt, wo wir uns denken, da ist eigentlich alles zu Ende, wenn ich da erst anfange, was passiert dann, wo kann mich das hinführen und welche Geschichte entsteht?
Genau, also die Rückblende, die man ja auch erwarten könnte, welches Trauma Helene jetzt zu dieser Verzweiflungstat mitgebracht hat, für die interessieren Sie sich eigentlich gar nicht so.
Nein, weil wir das Narrativ des Vaters, der sich entzieht, in der Literatur komplett auserzählt haben. Ich bin mir sicher, jedem fallen aus dem Stegreif Bücher ein, in denen der Vater sich am Dachboden erhängt, in der Scheune erschießt, die zurückbleibenden Kinder und die Mutter mit noch mehr belastet. Aber das verzeihen wir, das kennen wir. Während bei Müttern, da braucht es immer irgendeine Art von Ausrede, ein emotionales Trauma, eine Geschichte in der Vergangenheit, irgendein wie auch immer gearteter Missbrauch, eine prekäre Situation. Und deswegen gibt es das alles im Buch nicht. Und ich wollte auch nicht durch die Augen dieser Mutter erzählen, denn hätte ich das getan, hätten wir alle wieder nur reagiert mit, naja, jetzt hat sie sich die Kinder ja selber ausgesucht, dann muss sie sich auch drum kümmern.
Also, damit bleiben wir alleine, warum Helene gesprungen ist. Wir gehen nach vorne. Jetzt müssen der Schock und das Unverständnis und der Verlust bewältigt werden. Aber natürlich auch der schlichte Alltag mit den drei Kindern und mit dem berufstätigen Vater. Den gibt's ja, diesen Vater. Es kommt dann Helenes Freundin Sarah und hilft aus und schlüpft auch immer mehr in diese Rolle der Mutter und der Zuständigkeitsrolle für die Kinder. Das ist eigentlich für sie neu, denn sie selber hat keine Familie. Tatsächlich, der Alltag läuft bald wieder. Und das ist ja auch genau das Problem, das sie ins Zentrum des Buchs stellen. Warum tun sie das?
Man versteht, glaube ich, im Laufe des Buchs dann schon, warum sie es getan hat. Wichtiger ist aber zu zeigen, was passiert denn wirklich, wenn diese Mutter nicht nur in allen emotionalen Belangen fehlt, sondern auch einfach in ihrer Funktion. Und wie eng haben wir eigentlich im Moment in unserer Gesellschaft Weiblichkeit und Kinderbetreuung und Care-Arbeit miteinander verknüpft, sodass eben der Vater im Moment des ersten Schocks, aber dann auch aus der Notwendigkeit der Kinderbetreuung heraus, sich an die nächste weibliche Person wendet. Also er hat das Gefühl, dass er das Haus verlassen und erwerbstätig sein muss. Und es genügt für ihn und auch für uns als Lesende, dass diese Person weiblich ist. Es ist egal, dass sie sich noch nie um Kinder gekümmert hat. Während wir es sehr seltsam finden würden, würde er, weiß ich nicht, einen Bruder, einen Onkel, einen männlichen Freund holen, der dann auf die Kinder aufpasst.
Das ist aber eine ganz schön heftige Diagnose, oder? Sind heute die Männer wirklich immer noch so wenig partnerschaftlich wie dieser Johannes im Buch?
Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er kann gar nicht aus dieser Rolle raus. Also diese Zuschreibung ist so rigide. Erstens lernen Männer von Anfang an, dass sie dafür nicht zuständig sind. Zweitens lernen sie auch, dass sie es gar nicht so gut können. Alle Männer, die das gerne machen möchten, müssen immer mit massiver Gegenwehr rechnen. Und drittens, es stimmt ja auch, er kann nicht gleichzeitig zu Hause anwesend und erwerbstätig sein, weil wir Care-Arbeit nicht bezahlen.
Also es funktioniert. Sarah springt in dieses Dilemma rein. Und das ist ja auch ein dramaturgischer Trick ein bisschen, dass sie keine Kinder hat, erlaubt ihnen das, diese Mutter und diesen Kümmeralltag in konkretester Weise auszumalen. Obwohl der ja tatsächlich als literarisches Thema nach wie vor nicht so richtig als sexy gilt.
Ja.
Haben Sie das zu spüren bekommen?
Oder wie war das, was Marcel Reich-Ranicki gesagt hat, Menstruationsprosa?
War das bei diesem Buch auch so? Ist Ihnen das entgegengekommen?
Nein, das absolute Gegenteil. Also Gott sei Dank, alles Feedback und alle Rückmeldungen, die es gab, waren so geartet, dass die Leute sagen, danke, dass du es endlich aufgeschrieben hast. Danke, dass es endlich Platz haben darf in diesem Buch, in der Literatur generell, was wir die ganze Zeit machen, was wir leisten, was wir tun.
Was ist denn Sarahs Erfahrung mit dieser so ganz konkreten, eigentlich sehr sichtbaren und gleichzeitig aber nie wahrgenommenen und nie sichtbaren Kümmer- und Mutterarbeit? Empfindet sie da ihre Erfüllung?
Es hat natürlich voll Spaß gemacht, Sarah da reinzuwerfen. Wie krass, wie doppelt und mehrfach krass ist es, wenn du alle diese Dinge tun musst, diese Bedürfnisse erfüllen musst, die nicht deine eigenen sind, wenn du diese Kinder nicht geboren hast. Alles ist irgendwie fremd, diese Berge an Wäsche, dieser Dreck überall. Also Sarah hat eher weniger Spaß und reflektiert es aber schon, also merkt dann auch, wie wenig Aufwertung oder Dankbarkeit man dafür erfährt und wie sie selber als kinderlose Frau früher auf Helene geschaut hat.
Wir kommen sozusagen so langsam zu dem Gefühl, das dem Buch den Titel gibt, die Wut, die bleibt, nachdem wir jetzt ja schon alle anderen Gefühle hatten, von der Verzweiflung angefangen. Die Wut, die bleibt, hat die bei Ihnen beim Schreiben auch eine Rolle gespielt?
Jein. Es wird jetzt immer so ein bisschen gleichgesetzt, als wäre es meine persönliche Wutrede. Das ist für mich natürlich nicht so, weil es ein komplett fiktives Werk ist und vor allem auch ein Gedankenspiel. Also dieser Sprung vom Balkon, der am Anfang steht, später auch alles, was Lola macht, Gewalt, wie wir das wahrnehmen, dann ist es für mich eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, weil es einfach Figuren sind, die ich mir ausgedacht habe und die getrennt von mir funktionieren.
Und Lola ist natürlich eine Figur, die wir unbedingt noch ansprechen müssen, die ganz viel mit Wut zu tun hat. Sarah, die aushelfende Freundin, die ist empathisch und mitleidig und zupackend, aber möglicherweise ist sie auch einfach ein bisschen blöd. So würde das nämlich Lola sehen, denke ich. Lola ist die große Teenager-Tochter von Helene, von der Mutter, die vom Balkon springt. Und die betrachtet das, was ihre neue Ersatzmutter da alles so treibt, mit ziemlich großer Skepsis und auch einiger Kritik. Stehen die beiden letztlich für verschiedene feministische Ansätze, Lola und Sarah?
Ja, sie stehen auf jeden Fall natürlich überspitzt auch für verschiedene Generationen des Feminismus. Sarah empfindet sich als unabhängig. Und dann kommt Lola und legt den Finger in Wunden, von denen Sarah nicht mal wusste, dass sie die überhaupt hat. Und Lola ist inspiriert von echten, sehr jungen Frauen. Ich habe einfach gemerkt, die sind wahnsinnig informiert. Und da krachen diese zwei Figuren im Buch aufeinander, nähern sich aber auch an.
Lola und ihre Freundin, der zweite Erzählstrang, sie verweigern sich den traditionellen Rollenerwartungen total. Sie trainieren Kampfsport, sie greifen zur Gewalt, um sich zu wehren, wenn sie als Frauen angegriffen werden.
Also in all diesen Diskussionen, die wir jemals führen können über Männer und Frauen und die Unterschiede und warum sind eigentlich die Frauen unterdrückt, warum gibt es Femizid und so weiter, wird uns immer so ein Totschlagargument entgegengeschleudert. Naja, aber am Ende des Tages sind Männer einfach körperlich überlegen. Und ich wollte diesen Satz aufgreifen und ihn umdrehen und sagen, okay, aber was ist, wenn der nicht mehr stimmt? Ich drehe die ganze Geschichte um. Plötzlich sind die Männer diejenigen, die da nachts durch die dunkle Gasse gehen und sich in einer bedrohlichen Situation befinden. Das sind wir nicht gewöhnt. Und so spielt das Buch natürlich mit all diesen Rollenzuschreibungen, indem es sie komplett umdreht.
Ein Buch, das in vieler Hinsicht die Perspektiven umdreht. In Pandemiezeiten zu lesen, aber nicht nur da. Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt. Ihr Buch ist bei Rowohlt erschienen und dieses Gespräch ist auch zum Lesen auf der BR-Kulturbühne im Netz zu finden. Ich sage Ihnen vielen Dank.
Dankeschön. العمر مسجون ينزل عمر مسكون عمر مسكون يسكر عبؤس الروح يندم على كل الجروح وين الحبيب يروح وين يروح وين المفر المال وطريق لسابع زمن وين المفر المال وطريق لآخر زفير عم بيضيع وين الحبيب يكون بآخر وين مدفون مطرح ما فيه سكون ما فيه سكون
مفر heißt Flucht. Ein Titel der Multikulti-Band Bukahara, der nicht mit Flucht vor Krieg zu tun hat, sondern mit Depression. Sie hören lieber in das Büchermagazin von Bayern 2. Und wir gehen von den mächtigen sozialen Zuschreibungen, denen Frauen wie Männer sich jeden Tag gegenübersehen, zu den aktiv vorangetriebenen Selbstdarstellungen, zu den glitzernden Social-Media-Fassaden, zum Erstellen der eigenen Persönlichkeit mit digitalen Mitteln. Und zwar nach Brooklyn, in den Stadtteil New Yorks, der wie ein kultureller Durchlauferhitzer funktioniert. Was Menschen um die 30 anziehen, essen oder denken, hier essen, denken und tragen sie es zuerst. Die Journalistin und Schriftstellerin Lauren Euler beschreibt dieses Milieu in ihrem Roman Fake Accounts, zum Beispiel so.
In meinem Yoga-Studio, das auf der bürgerlicheren Seite meines Viertels lag, waren hauptsächlich weiße Frauen, die in Brooklyn wohnten. Und obwohl ich auch eine weiße Frau war, die in Brooklyn wohnte, sah ich mich natürlich nicht als solche, weil die Beschreibung zumeist Frauen bezeichnete, die egoistisch und faul waren und nur über ein oberflächliches Verständnis so komplexer Themenfelder wie Rassismus und Literatur verfügten. Neben der Tatsache, dass ich in den Medien arbeitete, war der wöchentliche 75-minütige Kurs in womöglich auf kultureller Aneignung beruhender Verrenkung der Aspekt, in dem ich am meisten eine weiße Frau, die in Brooklyn wohnte, war. Die weißen Frauen, die in Brooklyn wohnten, waren letzten Endes nur nervtötend, ahnungslos und störend. Sie waren nicht das größte Problem.
Hier verfügt jemand über eine ausgeprägte Fähigkeit zur ironischen Selbstdarstellung. Wir befinden uns kurz vor der Trump-Vereidigung 2017. Die namenlose Protagonistin des Romans ist Anfang 30, schreibt für ein Online-Magazin über alles, was Twitter gerade für relevant befindet. Ihr größtes Problem? Ihr Freund hat heimlich einen Instagram-Account. Darauf 9/11, die Regierung, die Juden, üble Verschwörungsmythen. Doch während sie noch über die richtige Exit-Strategie aus der Beziehung nachdenkt, überschlagen sich die Ereignisse. Die Frage allerdings, warum ihr Ex all diese Fake News verbreitet, an die er selbst nicht glaubt, bleibt unbeantwortet. Stattdessen findet sie sich in Berlin wieder. In der neuen Heimat Neukölln arbeitet sie sich jetzt durch die Dating-App OkCupid und entwickelt dabei selbst ein eher loses Verhältnis zu Wahrheit und Selbstdarstellung.
I specifically wanted to write a novel about social media, then it had to be about.
Ich wollte eigens einen Roman über soziale Medien schreiben, in dem es um Außenwirkungen gehen sollte. Wie sehen die Leute mich? Wie gehe ich strategisch vor, um ein bestimmtes Bild von mir zu erzeugen? Wie infiziert dieses strategische Denken die Protagonisten in der echten Welt?
Wir dürfen uns bei der Lektüre durchaus ertappt fühlen. Denn hier geht es um Menschen, die sprunghaftes Dauerprokrastinieren zwischen sozialen Netzwerken, Online-Nachrichtendiensten und Dating-Plattformen für eine völlig legitime Beschäftigung halten. Die sich dort ganz selbstverständlich etwas schlauer inszenieren, schöner retuschieren, ihre Profile ein wenig interessanter kuratieren, als sie in Wirklichkeit sind. Lauren Euler zeigt hier ein Milieu, das das eherne Gesetz der sozialen Medien akzeptiert hat, möglichst publikumswirksame Bilder von sich selbst zu erzeugen. Und darin zum Beispiel ganz strategisch vor allem echt wirken will.
Gefühle groß zu schreiben war gerade populär. Sie auszudrücken, hielten viele für eine Art feministisches Statement. Die Wiederaneignung einer zuvor als albern oder hysterisch belächelten, unangebrachten Weiblichkeit. Und das Ergebnis war, dass die Leute in den sozialen Medien pausenlos die Intensität ihrer Empfindungen bekundeten.
Gefühle aussprechen, Schwächen zugeben, die eigene Betroffenheit darlegen. Wer könnte etwas gegen solche Offenheit sagen?
Emotions are seen as kind of the ultimate truth.
Gefühle werden heutzutage als eine Art ultimative Wahrheit angesehen. Fakten gelten als glitschig. Als Reaktion darauf behaupten zumindest manche Kreise, das einzig Wahre, das man noch sagen kann, ist, dass man gerade traurig oder verwirrt ist oder durch irgendwas getriggert wird. Mir scheint das eine Sackgasse zu sein. Wir können auch sehen, wie Leute Gefühle benutzen, um andere zu manipulieren, damit sie bekommen, was sie wollen.
Wenn Gefühle als harte Währung gelten, was entgegnet man jemandem, der seine gefühlte Wahrheit verbreitet, alternative Fakten oder, sagen wir, Verschwörungsmythen über 9/11, die Regierung, die Juden? Wie einigen wir uns noch darüber, was wahr ist und was nicht? Natürlich bietet Fake Accounts keine Lösung für dieses Dilemma. Und dennoch positioniert sich der Roman. Dem omnipräsenten Diktat der Aufrichtigkeit begegnet er mit dem Ton der Ironie.
Es gibt diesen falschen Gegensatz zwischen Ironie und Aufrichtigkeit. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, ironisch zu sein. Im Allgemeinen erlauben sie einem, Ideen auf komplexere, nuanciertere Weise auszudrücken als Aufrichtigkeit. Ich denke, wenn man die Welt realistisch beschreiben möchte, muss man zwei Dinge gleichzeitig sagen können.
Große Gegenwartsdiagnosen oder gar erhobene Zeigefinger sucht man in Fake-Accounts vergeblich. Das ist erfrischend. Euler beobachtet messerscharf die Dynamiken, die soziale Medien im Leben von uns allen entfachen. Sie hat große Lust an Überzeichnungen und Gemeinheiten. Dazu ein untrügliches Gespür für den Ton, den das Internet in uns hervorbringt. Am Ende der Lektüre ist klar, es gibt kein richtiges Leben im Fake-Account. Aber eben auch kein Leben ohne.
Friedrich Müller über Lauren Eulers Roman Fake Accounts. Er wurde von Bettina Ababanel übersetzt und ist im Berlin Verlag erschienen. 24 Euro. 2011. Wie ewig lang ist das her? Das Jahr des arabischen Frühlings. In Syrien mit Protesten gegen das Assad-Regime, die dann in einen brutalen Krieg führten, der bis heute fortdauert. Wo sind die Menschen heute, die damals voller Hoffnung für Veränderungen auf die Straße gingen? Der syrische Journalist und Autor Omar Youssef Suleiman erinnert mit seinem Roman »Der letzte Syrer« an diese erwartungsvolle, optimistische Zeit und versetzt uns einen Moment lang in die Vergangenheit, in der die blutige Zukunft noch nicht begonnen hatte. Flora Rönneberg hat den Roman gelesen.
Die Revolution war wie ein Traum, wie eine Droge. Wir waren berauscht von der Freiheit. Es war unglaublich, weil wir in einer Diktatur demonstrierten. Und es war sehr, sehr gefährlich.
Die jungen Stimmen der blutigen Revolution in Syrien kommen in diesem Buch zu Wort. Omar Youssef Suleiman erzählt in seinem Roman »Der letzte Syrer« von Hoffnung, Aufruhr und dem Kampf in Damaskus vor nun schon 11 Jahren. Durch die Augen seiner Figuren wie der wilden Josephine, dem sanften Youssef, dem stillen Mohammed oder dem klugen Khalil gibt der syrische Schriftsteller einen tiefen Einblick in ein Land, das es heute so nicht mehr gibt.
Ich habe dieses Buch als Hommage an meine Freunde in Syrien geschrieben, die leider ihr Leben verloren haben. Sie wurden gefoltert. Fast alle meine Freunde habe ich durch die Gewalt des Regimes von Bashar al-Assad verloren. Ich musste über sie schreiben, denn sie haben alles für die Freiheit ihres Landes gegeben und wurden in den Medien vergessen. Von ihnen wird nicht mehr gesprochen.
Der Autor beschreibt, wie Youssef bei den brutal niedergeschlagenen Demonstrationen stets seine besten Kleider trägt. Er möchte elegant sein, falls er die Welt verlassen muss. Das ist seine Form des Widerstands.
Für ihn ist Damaskus wie ein Spiegel, ein Sonnenstrahl zwischen zwei Wolken. Dort fühlt er sich unsterblich. Jedes Mal, wenn er dort ist, hat er den Eindruck, einen Teil seiner Seele wiederzufinden.
Zwischen Blutbad, Angst und Folter schreibt Süleyman poetisch über die in all dem Chaos blühenden Liebesbeziehungen, auch über die verbotene Liebe zwischen Männern.
Es ist sehr wichtig zu sagen, dass es nicht nur die Massaker des Krieges gab, nicht nur die Gewalt, sondern auch die Liebe und das Leben. Ich weiß nicht mehr, ob ich dich durch Damaskus kennengelernt habe oder ob ich die Stadt durch dich entdeckt habe. Ich habe viele Freunde dort, aber ich habe Damaskus noch nie so geliebt wie in deinen Armen.
Die Liebe zwischen Youssef und Mohammed wird im Buch mit einem feinfühligen Mailwechsel beschrieben. Nur ein einziges Mal treffen sie sich heimlich. Erst im Exil können sie ihre Liebe leben. Mit seinen ganz unterschiedlichen Figuren zeichnet der Schriftsteller ein scharfes Bild quer durch den syrischen Widerstand. Das Buch ist ein Plädoyer für die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit der ganzen Gesellschaft und die Freiheit eines Landes.
Ich glaube, dass es ohne Revolution keine Freiheit gibt. Der Hauptgrund für alle Revolutionen ist es, Freiheit zu erlangen.
Eindrucksvoll fängt der Autor neben der Tragik der Ereignisse vor allem den unbändigen Freiheitsdrang und die maßlose Energie der jungen Revolutionäre ein. Zum Beispiel, wenn die rebellische Josephine ihre Freunde zur Demo zusammentrommelt. Dabei blitzt immer wieder Humor zwischen den Zeilen auf.
Seit meiner frühesten Kindheit frage ich mich, was Assad gegen die Bananen hatte. Mochte er sie ganz einfach nicht? Oder war er allergisch? Warum in aller Welt hat er den Syrern verboten, welche zu essen?
Der Autor ist überzeugt, dass Lachen die größte Waffe gegen die Egomanie eines Diktators ist. Als Journalist berichtete Omar Youssef Süleyman über die Revolution. Aus dem Pariser Exil fing er nun mit seinen Worten literarisch die Vergangenheit ein. Seine neue Heimat sei das Schreiben, sagt er.
Als ich diesen Roman schrieb, war es wirklich nicht einfach, weil es mich zwang, in Geschichten einzutauchen, die ich selbst erschaffen hatte, zurückzudenken und es nochmal in Erinnerung zu durchleben. Dabei wird das Schreiben zur Therapie. Wir können all das nicht vergessen. Wenn man nach Syrien zurückkehrt, ist man ein Fremder im eigenen Land.
Omar Youssef Süleyman hat sein Buch »Der letzte Syrer« genannt, stellvertretend für die 7 Millionen Syrer, die im Krieg ihr Land verlassen haben. Denn es gibt das Syrien von damals nicht mehr. Es lebt nur noch in der Erinnerung. Mit poetischem Kampfgeist beschreibt diese vielschichtige Erzählung eine vergessene Revolution, eine vergessene Generation und ein vergessenes Land. Eine Lektüre, die sich lohnt, auch wenn sie wehtut.
Er erinnert sich an Youssefs Worte. Sei wie eine Wolke. Niemand kann an ihrer Stelle entscheiden, wo und wann es regnen wird.
Omar Youssef Süleyman, der letzte Syrer. Übersetzung Christiane Kaiser, erschienen im Lennos Verlag, 23 Euro. I can feel it coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. From my pen you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Yeah, look at them run. Discretion, how you so proudly call it.
Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control. From the widest and purest to the whore of alcohol. Oh, look at her run.
Die belgische Band Balthasar besingt das sinkende Schiff, aber wir lassen das Schiff alleine und fahren Auto. Hunde lieben das teilweise ja geradezu, Katzen dagegen eher nicht, jedenfalls kenne ich keine, die Autofahren mag. Und bei Raben vermute ich auch eher wenig Begeisterung. Aber egal, unsere Walli nimmt alle mit. Wer steigt hier ein?
Hallo, ich bin's, die Walli. Wo soll es denn hingehen?
Bringen Sie mich zu Godwins Pet Shop. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen Tiere.
Nicht das Geringste. Aber stellen Sie den Käfig bitte schön auf die Rückbank.
Sehr freundlich.
Und anschnallen nicht vergessen, gell? Sonst fliegt mir die Kiste noch im Taxi umeinander.
Hör schon auf mit dem Gezeter. Wir sind gleich da.
Ein Riesenvogel haben Sie da ja. Halten Sie den im Haus?
Mir reicht's. Ich verkaufe das Mistvieh.
Ehrlich? Warum denn das?
Er spricht nur ein einziges Wort. Los, spuck's schon aus. Sag es. Typisch. Wenn er soll, will er nicht.
Das liegt sicher an der ungewohnten Umgebung. Wo haben Sie ihn denn her?
Ist mir zugeflogen. Ich sitze nichtsahnend in meinem Arbeitszimmer und blättere in alten Büchern. Plötzlich kommt er hereinspaziert, flattert auf eine Büste und bleibt einfach sitzen.
Haben Sie ihn nicht weggescheucht?
Ich war in schlechter Stimmung. Meine Geliebte hatte mich gerade verlassen. Da ist einem jede Gesellschaft ein Trost.
Tiere sind ja manchmal die besseren Freunde als wir die Menschen.
Ich dachte, am nächsten Tag verschwindet er wieder, aber nichts da. Er starrte mich an, als brannten seine Augen mir ins tiefste Innere, als ob sein Blick Feuer wäre.
Unheimlich, da schüttelt's mich ja.
Ein paar Sherry hatte ich leider schon intus. Jedenfalls stellte ich ihm alle möglichen Fragen.
Dem Vogel?
Sieht er nicht aus, als könnte er jedes Wort verstehen?
Absolut.
Die Frau glaubt uns nicht. Denkt wahrscheinlich, wir hätten nicht alle Tassen im Schrank. Da ist sie nicht die Einzige.
Was haben Sie ihn denn gefragt?
Geht sie gar nichts an.
Jetzt kommen Sie schon. Ich glaub Ihnen doch. Wenn Sie wüssten, was ich hier drin schon alles erlebt habe.
Sie machen sich bloß über mich lustig.
Nie im Leben.
Die Fragen spielten im Grunde keine Rolle. Merkwürdig war, dass seine Antwort immer passte.
Er kann also doch sprechen.
Natürlich. Los jetzt. Sag wenigstens deinen Namen. Soll ich dich verkaufen? Das ist deine letzte Chance. Nichts zu machen. Stumm wie ein Fisch.
Ja, wir sind jetzt da. Das wäre jetzt dann die Tierhandlung.
Wenn er es nur sagen würde, dieses eine verfluchte Wort. Das könnte ihm eine Menge Geld einbringen. Es ist wie ein Refrain, klangvoll, mit einer gedehnten Betonung und zugleich nah an der Melancholie. Auf so ein Wort lässt sich unter Umständen eine ganze Karriere aufbauen.
$2, bitte.
Nimmermehr?
Wer saß im Taxi? Kleiner Tipp. Der Autor steht als Standbild an einer Straßenecke in Boston, mit Koffer und mit Rabe. Und er sieht genauso aus, als würde er auf ein Taxi warten. Die Lösung bitte an divan@bayern2.de oder per Post an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Divan 81011 München. Und schreiben Sie Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung dazu. Vallejos Buch über Bücher, Fallwickels Wut, Eulers Fake Accounts, Sulemans letzten Syrer oder die Arno-Schmidt-Biografie von Sven Hanuschek, um die es gleich noch geht. Letzten Sonntag saß Alexei Iwanowitsch aus Dostojewskis Spieler im Wagen. Er wurde erkannt von Monika Semmelrath-Geiger aus Augsburg. Gratulation. Sie hat sich das Hörbuch gewünscht, das wir letzte Woche vorgestellt haben, mit literarischen Begegnungen mit Exilautorinnen und Autoren, weiterschreiben, Wortwechseln. Und das kommt per Post nach Augsburg. Und mit oder ohne Rätseltaxi würde ich Sie jetzt gerne mitnehmen in die Lüneburger Heide. Der Münchner Germanist Sven Hanuschek hat eine groß angelegte, tausendseitige Biografie über Arno Schmidt vorgelegt, der bekanntlich eben dort in Bargfeld bei Celle lebte. Er war eine Ein-Mann-Literaturmanufaktur. Ein Schriftsteller, ein Übersetzer, ein Literaturhistoriker, ein großer Weiser für seine Jünger und fast ein Popstar für seine Fans. 1979 ist er gestorben, mit 65 Jahren, und die von der Witwe Alice Schmidt und Jan-Philipp Remzma gegründete Arno-Schmidt-Stiftung sorgte für die Betreuung und Erschließung des Nachlasses. Aber die große Arno-Schmidt-Biografie, die fehlte bisher. Und jetzt liegt sie vor. Eberhard Falke.
Der Ruf von Arno Schmidt ist einzigartig, aber auch einschüchternd. Da trifft es sich gut, dass Sven Hanuschek seine große Biografie des Schriftstellers mit zwei entspannenden Ansagen garniert hat. Nein, Schmidt ist nicht nur ein Autor für männliche Literaturnerds, er hatte schon zu Lebzeiten zahlreiche Leserinnen. Und nein, Schmidts Großwerk Zettels Traum ist zwar der dickste Roman der Weltliteratur, doch nicht unbedingt Pflichtlektüre.
Ich habe Verständnis für Leute, die sagen, ja, ich lese ja schon Schmidt, aber doch nicht Zettels Traum. Also alles andere ist wirklich viel zugänglicher. Und das Buch, das am berühmtesten geworden ist, ist eigentlich das, ja, auch das heikelste.
Arno Schmidt hat ein Leben am Schreibtisch geführt. Auf dieses hart arbeitende Künstlertum war er stolz. Und damit ruinierte er schließlich seine Gesundheit. Darum ist es schlüssig, wenn Sven Hanuschek in seiner Arno-Schmidt-Biografie die Darstellung des Werks und seiner Entstehung ins Zentrum rückt. Als gelehrter Dichter hat sich dieser Solitär der deutschen Nachkriegsliteratur vor allem auf Literatur gestützt. Trotzdem gibt es in vielen Texten auch Keimzellen biografischer Erlebnisse. Im frühen Werk waren diese oft mit Krieg und Flucht verbunden, zum Beispiel mit Erfahrungen als Wehrmachtssoldat in Norwegen.
Es gab ja Partisanen, die haben Brücken gesprengt, die haben Attentate verübt. Also Schmidt ist mit diesem Zug, mit dem er diesen Heimaturlaub angetreten hat, diesen letzten aus Norwegen, das war so zwei Tage nach einem Attentat über eine Brücke gefahren, die halt auch hätte zusammenstürzen können. Das muss er mitgekriegt haben und das spielt dann in dieser ersten veröffentlichten Erzählung im Leviathan eine Rolle. Also er muss da sehr viel gesehen haben und erlebt haben, dass die Texte dann auch sehr stark bestimmt hat.
Natürlich gibt es schon einige biografische Darstellungen zum Leben Arno Schmidts. Ganz abgesehen davon, dass die Eigenheiten und Marotten des Eremiten in der Heide bereits zu seinen Lebzeiten legendenhafte Dimensionen angenommen haben. Seine überheblich wirkende Geistesstrenge, seine immense Literaturkenntnis, sein mathematisch und naturwissenschaftlich untermauertes Genauigkeitsstreben, seine Schroffheit gegenüber Konkurrenten und seine privatwissenschaftliche Verbindung von Psycho- und Sprachanalyse in der Etym-Theorie. Trotzdem ist es zweifellos das Verdienst von Sven Hanuschek, dass er als erster die große Gesamtschau gewagt hat.
Also es gibt tatsächlich keinen Versuch, Werk und Leben in dieser Weise einfach zu erzählen. Und ich würde ja auch doch darauf bestehen, dass eine Biografie ein narratives Werk ist. Also das hat eine eigene Ästhetik und man muss sich damit lauter Fragen beschäftigen, mit denen man sich beim Romanschreiben auch beschäftigen muss.
Von den Anfängen, als Schmidts erste Texte unter den Bedingungen eines kargen Flüchtlingsdaseins entstanden, bis hin zur Arbeit an dem Riesenwerk Zettels Traum, gibt es wohl keinen Aspekt dieses Schriftstellerdaseins, der unerwähnt bleibt. Hanuschek hat einen riesigen Bestand an Literatur, Korrespondenzen, Zeugnissen und Nachlassdokumenten gesichtet und eingearbeitet. Überraschungen gibt es einige. So war zum Beispiel Schmidts erste Veröffentlichung die Analyse einer Schachpartie. Wichtiger aber ist die folgende Erkenntnis über den literarischen Avantgardisten Schmidt, der von der Moderne nur sehr wenig kannte.
Der kannte ein bisschen Döblin, er hat Literaturgeschichte gelesen, die sehr viel expressionistische Texte abgedruckt hat als Beispiele. Und das ist sein Wissen von früher Moderne. Und das, was er macht in seinen Texten, das kommt sehr stark von der Romantik, auch von der frühen Romantik. Das heißt, er hat das, was Moderne ist, eigentlich selbst erfunden, aus diesem Geist der Romantik heraus, plus diesen wenigen modernen Texten, die er sehr gut dann kannte.
Obwohl Hanuschek sich als Arno Schmidt-Verehrer bekennt, meidet er hagiographische Töne und pflegt einen Stil der passionierten Sachlichkeit. Allerdings argumentiert er dabei durchweg wie ein perfekter Anwalt. Entlarvungsgesten oder kritische Schlaglichter liegen ihm fern, obwohl hier und da ein schärferer Zugriff möglich gewesen wäre. Insgesamt ist dem Biografen jedoch ein fesselndes Porträt gelungen. Sein narrativer Ansatz ist geglückt. Auch wenn der streng reglementierte Alltag der literarischen Arbeit im Mittelpunkt steht, ergibt sich ein intensiver Eindruck von der Lebensatmosphäre dieses großen Sonderlings der deutschen Nachkriegsliteratur. Für alle, die einen Zugang zu Arno Schmidts Leben und Werk suchen, wird Sven Hanuscheks Biografie künftig eine Schlüsselrolle spielen.
Sven Hanuschek, Arno Schmidt, Biografie. Hier besprochen von Eberhard Falke. Es ist bei Hansa erschienen, fast 1000 Seiten zu haben für 45 Euro. Und unser Hörbuchtipp ist diese Woche ein Klassiker, Lord Jim von Joseph Conrad. Zuerst ab 1899 als Fortsetzungsroman veröffentlicht und in diesem Jahr in einer neuen Übersetzung erschienen. Hier gelesen von Christian Brückner. Christina Dümer.
Wir werden verlockt, Dinge zu tun, für die man uns schmäht, und Dinge, für die man uns hängt. Und doch vermag der Geist zu überleben. Und dann gibt es Dinge, und zuweilen scheinen sie wirklich geringfügig, die ruinieren manche von uns rest- und rettungslos. Es sind Landstreicher, Vagabunden, die an die Hintertür der Vernunft klopfen, und jede raubt einem etwas von der Substanz. Jede entwendet einen Brösel jenes Glaubens an ein paar einfache Grundeinsichten, an denen man festhalten muss, will man anständig leben und unbeschwert sterben.
Schuld und Sühne, Verantwortung und Feigheit, Moral. Um diese wesentlichen Fragen kreist das über 16-stündige Hörbuch mit Christian Brückners Lesung von Joseph Conrads Roman Lord Jim. Jim ist Sohn eines Pastors, der nach einer Ferienlektüre eine Berufung zur See spürt und auf einem Schulschiff für Offiziere der Handelsmarine ausgebildet wird. Er strotzt vor Selbstbewusstsein und sehnt sich nach Abenteuern. Erzählt wird seine Geschichte größtenteils aus der Perspektive des erfahrenen Seemanns Marlowe. Er schildert, wie bei Jim im entscheidenden Moment der moralische Kompass versagt. Er verlässt sein sinkendes Schiff mit 800 Pilgern, um die eigene Haut zu retten.
Zweimal, so sagt er mir, schloss er in der Gewissheit des nahen Todes die Augen. Nur um sie zweimal wieder öffnen zu müssen. Jedes Mal erlebte er die fortschreitende Verfinsterung der großen Meeresstille. Der Schatten der stummen Wolke war vom Zenit auf das Schiff herabgefallen und schien jedes Geräusch des an Bord wimmelnden Lebens erstickt zu haben. Was hätten Sie getan? Sie sind sich sicher, stimmt's? Was täten Sie, wenn Sie jetzt spüren würden, in dieser Minute, wie sich das Haus hier bewegt, nur ein ganz klein bisschen unter Ihrem Sessel? Springen.
Jim, dessen Karriere so gut begann, der junge, kräftige Mann, ein Musterbeispiel des gutmütigen Typs, an dessen Seite wir im Leben gerne gehen würden. Sein Leben nimmt mit dem Sprung vom Schiff eine tragische Wendung. Ihm wird das Offizierspatent entzogen. Schmach und Scham verfolgen ihn ein Leben lang. Auf einer fernen Insel versucht er einen Neustart. Dort weiß keiner von seiner Schuld, dort erlebt er Abenteuer und zeigt Mut. Er schlichtet eine Fehde und wird dafür von den Menschen geachtet. Er findet eine Frau. Seeräuber greifen die Stadt an. Obwohl sie vertrieben werden, wird ein junger Mann getötet. Jim fühlt sich für dessen Tod verantwortlich. Er begegnet dessen Vater und wird von diesem erschossen. Sein Schicksal holt ihn ein.
Er verlässt eine lebendige Frau, um seine mitleidlose Hochzeit mit einem schattenhaften Verhaltensideal zu feiern. Ich frage mich, ist er jetzt zufrieden? Restlos? Wir sollten es eigentlich wissen. Er ist einer von uns.
Der Schauspieler Christian Brückner interpretiert die Neuübersetzung des Romans grandios. Der kraftvolle Rhythmus der Sprache, die nachdenklichen inneren Monologe, die genaue Beschreibung der Landschaften, der Menschen, die präzisen Arbeitsabläufe auf dem Schiff mit einer wunderbaren Vielfalt an nautischen Fachtermen verweben sich mit seiner leicht knarzigen Stimme zu einem vielschichtigen Gemälde. Christian Brückner ist ein Meister, die verflochtene Erzählstruktur, die unterschiedlichen Stimm- und Perspektivwechsel fein voneinander abzuheben. Der 16 Stunden langen Interpretation hört man gebannt zu.
Erschienen beim Label Parlando im Argon Verlag. Christian Brückner liest Lord Jim von Joseph Conrad in der Übersetzung von Michael Walter. Soweit diese Ausgabe des Büchermagazins. Das Divan-Team dankt fürs Zuhören und Mitlesen. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.